Also das wird aber echt knapp. Und insofern lasst uns da mal durchgehen durch die Sache. Und zwar Biene oder auch ursprünglich mal Sabine genannt, ist so lieb und liest das mit, damit ich hier nicht drücken muss. Ich bin da nicht so genial wie unser Pastor, der kann das immer so. Ich habe auch so einen Teil, aber es geht echt besser, wenn einer mitliest und dann für mich drückt. 5. Mose 18, 22. Wir fangen also mal mit Prophetie heute an. Prophetie heute ist also das Thema. Müssen aber natürlich, um ein bisschen Basis zu legen, mal im Alten Testament anfangen. Okay, 5. Mose 28, wenn ein 18, 22. Wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt und es trifft nicht ein, dann waren es seine Worte nicht vom Herrn. Er hat eigenmächtig geredet und ihr braucht ihn nicht ernst zu nehmen. Zum Glück sind wir im Alten Testament. Die Propheten im Neuen Testament müsst ihr ernst nehmen. Nein, das war eher Spaß. Im Gegenteil, das ist heute manchmal nicht leichter als damals. Aber lasst uns das mal ein wenig anschauen. Prophetie im Alten Testament. Die Propheten hörten Gott oder bekamen durch Engel sehr klar ihre Anweisungen. Ich glaube fest, dass die Propheten damals Gottes Stimme hören konnten. Nicht nur Mose, der ja nun ein besonderer Freund unseres Herrn war, sondern auch die anderen, glaube ich, hörten das, sonst der Geist war ja über ihnen, aber nicht in ihnen, sonst hätten sie das einfach nicht genau genug gehört. Meistens wurden sie damals zu Königen oder zu Völkern gesandt, um das dort Gehörte zu proklamieren oder ihn an sie weiterzugeben. Häufig litten sie unter diesen Herrschern oder anderen Scheinpropheten. Nächster Punkt, sie hatten durch ihr Vorleben auch nonverbale, also zeichenhafte Botschaften bekommen, um den damaligen Menschen etwas zu verdeutlichen. Und was jetzt kommt, bin ich hochgradig froh, dass ich nicht im Alten Testament lebe. Hesekiel 4, Vers 4. Und du, Hesekiel ist gemeint, lege dich auf deine linke Seite und lege die Schuld des Hauses Israel auf dich. Doppelpunkt. Nach der Anzahl der Tage, Klammer auf, Klammer zu, 390, die du auf ihr liegst, also auf dieser Seite, so lange sollst du ihre Schuld tragen. Danach geht es dann noch weiter, das lese ich aber jetzt nicht vor, noch 40 weitere Tage dann auf der rechten Seite. Autsch. 390 Tage auf der linken Seite. Also ich drehe mich schon, man sagt ja, man dreht sich nachts irgendeine Zahl zwischen 20 und 40 Mal rum. Warum? Weil unsere Schultern das merken. Wie muss es dem nach 390 Tagen gegangen sein? Und dann zur Abwechslung durfte er dann mal auf die andere Seite sich drehen. Au, au. Okay. Aber soweit ich weiß, hat Hesekiel gehorcht. Man weiß auch nicht, ob er zwischendurch mal aufstehen durfte. Aber für mich hört sich das so an, du bleibst liegen. Aber das war das Alte Testament. Schauen wir doch mal ins Neue Testament, das interessiert euch auch viel mehr. Alles begann mit zwei Frauen. Wisst ihr das eigentlich? Klar wisst ihr das, aber ich lese es trotzdem mal vor, für die ein oder zwei, die sagen, hä, zwei Frauen, okay. Und das geht los, beides ein bisschen längere Stelle, habt Geduld. Lukas 1, Vers 39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen. Die katholische Kirche würde sagen, gebenedeit bist du unter den Frauen. Okay, niemand weiß, was gebenedeit, aber jetzt wisst ihr, was es heißt. Okay, also, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, also Jesus. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie hieß dieses Kind? Johannes. Und das war später dann der Täufer. Okay. Vers 45. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr, Maria also, geredet ist. Das ist eine Prophetie. Ich lese es nochmal. Und glückselig, die geglaubt hat, also Maria, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr, also Maria, geredet ist. Das konnte Elisabeth nicht wissen, was da später mal sein würde, wenn Jesus erwachsen ist. Das konnte sie nicht wissen. Aber der Geist Gottes ist ja oft so, ne, dann nimmt er auch noch jemand anderen mit rein, in diesem Fall die Mutter Gottes selbst dann, also Maria. Vers 46 von Lukas 1. Meine Seele erhebt den Herrn, sagt sie. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Alle Geschlechter. Das war eine Prophetie. Woher sollte sie das denn wissen? Dass in Zukunft alle Geschlechter Maria, die Mutter Gottes, selig preisen werden. Das konnte sie nicht wissen. Der Geist Gottes hat es ihr gesagt. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Also sie kommt jetzt aus der Prophetie wieder zurück, spricht wieder über sich, was direkt ist, also was sie direkt betrifft. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Das ist Anbetung pur. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Eine Prophetie. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Also die, die ihn fürchten, also du und ich denke, wir haben alle eine heilige Ehrfurcht vor unserem Gott. Wir werden Barmherzigkeit von ihm bekommen. Wenden wir uns Jesus doch mal zu. Jesus war wirklich der Prophet aller Propheten. Die allermeisten von euch glauben das. Sehr viele wissen das. Da ist noch, vielleicht noch ein Unterschied zu sehen. Er ist wirklich der Prophet aller Propheten. Aller vergangenen und aller zukünftigen und aller heutigen. Er war ganz und gar Mensch, wurde allerdings, wie wir wissen, in allem versucht wie wir. Wie geht der Satz weiter? Jedoch ohne Sünde. Du wirst versucht, ich werde versucht. Nur er allein blieb ohne Sünde bei diesen Versuchungen. Mal eben kurz melden, wer sündigt nicht? Wir können hinterher für dich beten. Okay. Der Heilige Geist war in ganzer Fülle in ihm. Dennoch musste er sich vom Vater jeden Tag, meist in der Frühe, Anweisungen holen. Das sehen viele nicht. Die sagen, der war voll des Heiligen Geistes, war er ja auch. Dann ging er einfach und wusste jetzt, welche 12 soll ich dann herausrufen aus den vielen Dutzenden, die um ihn herum waren zu der Zeit schon. Welche nehme ich denn? Ich nehme mal dich und Judas, du wirst mich zwar bestehlen, aber ich nehme dich trotzdem und so. Nein, nein. Das hat er sich nachts geholt. Denn am gleich, sagt die Bibel, am nächsten Morgen bestimmte er die 12, die seine engsten Nachfolger werden sollten. Er hatte immer Liebe und Verständnis für diejenigen, die seine Geistesfülle noch nicht hatten. Konnten sie zu der Zeit ja auch gar nicht haben. Und das gilt, ihr Lieben, auch heute noch. Auch heute noch ist er liebevoll und gütig mit denen, die seine Geistesfülle, also sprich die Fülle des Heiligen Geistes, nicht haben. Denn sie hatten die Taufe im Heiligen Geist noch nicht bekommen und erlebt. Die Taufe in den Heiligen Geist ist nicht nur ein Erlebnis, sondern das muss man erleben, also immer erleben, immer wieder. Nicht die Taufe, sondern die Auswirkungen. Okay? Jesus sagte, dass sie warten sollten. Warum? In Johannes 7,38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Schauen wir weiter. Apostelgeschichte 1,4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Schauen wir doch nochmal rüber zu Johannes 14,16. Johannes Kapitel 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, Fürsprecher, Helfer, ist immer derselbe Name, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und die Ewigkeit endet bekanntlich nicht mit dem Leben hier auf Erden. Das wäre eine kurze Ewigkeit, oder? Das heißt, der Heilige Geist ist mit dir, mit mir, mit uns in alle Ewigkeit. Ja, ich höre eure innere Begeisterung darüber, aber es ist so wundervoll, so einzigartig, so herrlich, so groß, so einzig, dass der kraftvolle Heilige Geist, der jetzt schon in uns und bei uns ist, in Ewigkeit mit uns und bei uns und in uns sein wird. Auch im Auferstehungsleib? Aber klar, das gehört ja mit zur Ewigkeit. Okay? Vers 17 von Johannes 14. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ergänzend steht in der Elberfelder dann noch, denn er ist der zur Unterstützung Herbeigerufene. Ohne den Heiligen Geist fehlt dir eine wichtige, wichtige Unterstützung. Er ist der Unterstützer. Ihn brauchst du. Mehr als deine Ehefrau, mehr als deinen Ehemann, mehr als dein Bürgermeister, ich weiß nicht, was der noch sagt. Also ihn brauchst du wirklich mehr, am allermeisten, den kraftvollen Geist Gottes, der diese Erde mitgeschaffen hat, mit erschaffen hat. Ihn brauchst du wirklich. Deswegen ist die Bibel auch korrekt und unsere Erkenntnis korrekt, wenn wir sagen, die Taufe in den Heiligen Geist ist biblisch. Denn es stand da, tauft in den Heiligen Geist, getauft sein im Heiligen Geist. Wenn du kannst, geh ruhig nochmal auf Vers 5 zurück von Apostelgeschichte 1,4, damit alle das hier auch verstehen, denn wir haben ja Gäste aus Flensburg hier, kostbar. Und nein, ich weiß, ihr seid alle getauft im Heiligen Geist. Aber es kann ja vielleicht jemand, der sagt, echt, ich habe das aber immer anders gehört. Aber da kommen wir nachher noch mal kurz drauf. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft nach diesen Tagen. Jetzt haben wir den letzten auch noch wach gemacht. Aber das werdet ihr. Man sagt immer, ja, wenn du dir das wünschst, dann kommt der Heilige Geist und er tauft dich. Es geht ehrlich gesagt nicht um unsere Wünsche, mal ganz ehrlich. Sondern es geht um die Bibel, um das einzige wahre Wort Gottes. Und das sagt nun einmal, ihr werdet getauft mit dem Heiligen Geist. Okay? Wir gehen ja zügig durch. Das war Johannes 14, Vers 16. Warum also will der Herr, dass wir im Heiligen Geist getauft werden? Das darf man sich doch fragen. Warum willst du, dass ich nicht nur ein Gläubiger und vom Heiligen Geist berührter, sonst können wir Jesus gar nicht Herrn nennen, warum willst du, dass ich zusätzlich auch noch getauft werde in deinen Geist oder mit deinem Geist, je nachdem? Warum? Ich meine, ist doch eine legitime Frage. Für die meisten hier nicht, aber ihr müsst ja auch draußen mal antworten, wenn ihr in Anführungsstrichen evangelisieren geht oder so. Fragen kommen ja da, da kommen solche blöden Fragen. Und dann sagen wir echt, wie soll ich das denn? Also ich muss ja den Pastor eben anrufen. Pastor Michael, der stellt so eine Frage und so. Das sind fünf. Und alle gerade aus dem Irak, können wir gerade mal zu dir kommen und dann sagst du denen das? Nein, das kannst du. Warum? Weil genau dieser Heilige Geist in dir wohnt. Der Ratgeber, dein Helfer, dein Unterstützer, der dich segnet, der dich liebt, der dir helfen will. Denn er ist dein Helfer. Also warum? Also will der Herr, dass wir im Heiligen Geist getauft werden. Erste mögliche Antwort, damit Wasserströme aus unserem Inneren fließen können. Zweitens, zu denen hin, die hungrig nach mehr von Gott sind, damit auch durch sie diese Ströme der Kraft Gottes fließen können. Und glaub doch nicht, dass die Menschen da draußen nicht hungrig sind nach Gott. Sie suchen so unendlich nach dem Sinn des Lebens. So viele suchen nach dem Sinn des Lebens. Man hat es immer wieder gehört, natürlich von Brüdern und Schwestern später, die es dann wurden, aber die sich jahrelang gefragt haben, ist da jemand, der mich wirklich liebt? Ist da jemand, der mir wirklich helfen kann in dieser aussichtslosen Situation, in der ich gerade bin? Und zu denen soll es fließen, die Kraft, die Ströme unseres Herrn, zu denen, die kraftlos, ermattet, krank sind oder sich entfernt haben von Gott. Früher, als wir auf der Straße waren, in der ersten Gemeinde, wo Maria und ich waren, eine Wort des Glaubensgemeinde, da haben wir, ich weiß es noch, in Eidelstedt auf diesem Busbahnhof da, also wer das kennt von euch, gesungen und mit den Menschen da gesprochen. Und da war jemand, mit dem ich gesprochen hatte, der war Trinker. Ehrlich gesagt, man konnte es ihm auch richtig ansehen. Und also schwerster Alkoholiker. Und ich sprach so mit ihm über Jesus und so. Und er sagte so, darüber brauchst du mir, also jetzt sinngemäß, darüber brauchst du mir gar nichts zu erzählen. Ich weiß das. Ich sag, also erstmal sagt, wow, du hast jemanden gefunden, der auch an Jesus glaubt. Es gibt ja so wenige davon, ist ja stark. Ja, sagt er, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Vor, ich weiß nicht mehr, 20 Jahren oder so. Ich schätze, er war in den 50ern. Die sehen ja manchmal ein bisschen älter aus, als sie sind. Aber dann bin ich auf die schiefe Bahn gekommen und ich hatte keinen, der mir half. Da denkt unser eins natürlich, Nachbarn, Freund, Familienangehörigen, ne? So denkt man natürlich. Nein, er hatte niemanden, der ihm half, im Geiste. Wenn dieser Mann, also ich glaube das jedenfalls, irgendwann die Fülle des Heiligen Geistes, also die Taufe des Heiligen Geistes irgendwie gelehrt bekommen hätte und über ihm gebetet worden wäre. Es geht ja einfach per Handauflegung. Wir legen die Hand auf und der Geist Gottes kommt und erfüllt denjenigen und er wird Geist getauft. Gerettet war der. Aber er wurde es nicht gelehrt. Ihm wurde das nicht vermittelt. Mit dem Helfer wäre dieser Mann, glaube ich jedenfalls, nicht auf diesen Weg gekommen. Völlig verarmt. Schwerster Trinker, das konnte man sehen. Wie wichtig ist diese Taufe in den Heiligen Geist? Also nochmal, damit deine Kraft zu denen fließen kann, die Kraft des Heiligen Geistes natürlich, die kraftlos sind, ermattet sind, krank sind oder sich auch wie er nur entfernt haben von Gott, die Wegweisung suchen, die Ermutigung brauchen, die Auferbauung wünschen, die Trost nötig haben oder auch eine Ermahnung mal brauchen. Die Bibel sagt ausdrücklich, wir sollen einander ermahnen. Was allerdings dasselbe Wort ist, ich glaube, ich habe es gleich noch mal, wie ermutigen. Ermutigen und ermahnen ist dasselbe griechische Wort. Also wenn du ermutigst, ist das für viele durchaus auch mal eine Ermahnung. Kann natürlich keiner von euch, aber wenn man mich mal ermutigt, dann denke ich, ouch. Oder wenn du mal ermahnt wirst, dann ist es in Wirklichkeit oftmals doch eine Ermutigung. Okay, Teil 2. Prophetie heute. Der Auftrag hat sich verändert. Ich höre von neuzeitlichen Propheten in der Regel selten, dass sie zu irgendwelchen Königen geschickt werden oder in irgendwelche Länder und da durch die Straßen gehen, vielleicht mit einer Glocke oder so, ne? Der Herr wird Ninive demnächst und so. Die würden wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehört werden, weil unter Umständen hätten die kein Konto bei Facebook. Der Auftrag hat sich also deutlich verändert. Wer sind denn dann die Adressaten, wenn es nicht mehr die Regierenden sind, für die wir übrigens möglichst täglich beten sollten? Nicht nur für unsere Deutschen hier, sondern für Europa. Adressaten sind die, die an Gott glauben, aber ihn noch nicht kennen. Prophetie dient dazu, ihnen zu helfen, Gott kennenzulernen. Und hinterher kommen sie oft und sagen, endlich habe ich ihn kennengelernt. Ich bin 20 Jahre Christ, aber das war immer so, ich war da und habe auch im Kirchenchor gesungen. Und wieso haben wir eigentlich keinen Kirchenchor? Und das war schön, wir haben nette Gemeinschaft da gehabt und viel Pizza gegessen in den Chorproben und so. Okay. Aber kennengelernt habe ich ihn in all den Jahren nicht. Sowas kriegst du zu hören dann später. Aber das ist es auch wert. Also, kein Hinsenden mehr zu Königen, das sind die Adressaten, die ihn noch besser kennenlernen sollen. Aber natürlich auch die, die Jesus noch gar nicht kennen, aber durch prophetische Aussagen beginnen sollen, an ihn zu glauben. Das Heftigste, was ich mal erlebt habe, also für mich Heftigste, und hat mich gleichzeitig beschämt, wir sind mit einem prophetischen Team rausgegangen, damals in St. Georg, wer Hamburg so ein bisschen kennt, und hatten uns eben halt vorgenommen, das waren so ein Team von 20 oder so, zu zweit durch die Straßen zu gehen und nach Menschen zu suchen, um mit ihnen über Jesus zu sprechen, aber nur so kurz über Jesus und der Rest sollte Prophetie sein. Bei mir ist das Problem, dass ich fast genauso viel auch Evangelist bin. Ich liebe die Menschen und ich will, dass sie unbedingt, dass sie Jesus kennenlernen. Wir trafen uns nach dieser, ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so waren wir unterwegs, trafen wir uns dann wieder. Und ich war der Einzige, der die ganze Zeit nicht einmal prophezeit hat. Ich habe nur über Jesus gesprochen und nur über seine Liebe und so weiter und so. Und hinterher sagt die, und also floss das gut mit den Propheten? Ich sage, oh shit. Und ich bin ja immer sehr ehrlich, war auch dann vor den Teammitgliedern ehrlich. Ich sage, ich gebe es zu, ich habe es völlig vergessen. Völlig vergessen. Und keiner hat sein Leben Jesus anvertraut. Aber das ist ein anderes. Okay, das passiert uns natürlich mal. Aber wenn scheinbar, wir wollen vorsichtig sein, Ungläubige eine Prophetie bekommen, glaubt mir, dann passiert etwas in ihnen. Dann werden sie wieder ein Stück weiter hin zu Jesus geführt. Und irgendwann, irgendeiner darf dann ernten. Prophetie, ihr Lieben, und das wird euch nicht neu sein, aber man darf das wieder mal in Erinnerung rufen. Prophetie ist nicht für Aussagen für das Zukünftige da. Hä? Ich dachte immer. Obwohl dies natürlich vorkommen darf und auch kann. Das Problem ist, dass der Geist der Wahrsagerei sich nicht einschleichen darf. Denn Wahrsagerei, ihr Lieben, ist nur eine Kopie und kommt direkt vom Teufel. Warum? Um von Gottes prophetischer Gabe abzulenken. Deswegen kopiert er das. Der Teufel ist ein perfekter Kopist. Sogar deren, ich nenne es jetzt mal Zungensprache, klingt so wie unsere. Wenn du nicht den Geist der Unterscheidung hast, also in dem Moment der Geist der Unterscheidung der Geister, und dir steht so ein Typ gegenüber und der redet in seiner, in Anführungsstrichen, Zungensprache, da sagst du, wow, ein Christ. Wenn der das Kreuz nicht verkehrt rum hat und pechschwarz gekleidet ist und so weiter, sagst du, hallo Bruder und so. Und der sagt, lass mich in Ruhe, Alter. Ich hasse dich, ich sehe nämlich, dass du bist so einer. Ich nicht. Er ist ein perfekter Kopist. Vergesst das nie. Aber wir haben das Original. Was ist besser, das Original oder die Kopie? Die Kopie ist preiswerter. Jedenfalls, was Gemälde anbelangt. Ansonsten ist sie teurer. Ruft mal an bei so einem Fernsehsender und lasst euch da mal 10 Minuten beraten. Da seid ihr aber 39 Euro los. Woher weißt du das denn, Werner? Rufst du da auch immer an? Na klar. Nee, tue ich ehrlich gesagt nicht. Denn ich finde immer, ihr Lieben, wir sollten da sitzen. Habe ich auch unserem Team gesagt. Wir sollten da sitzen. Das Problem ist, die machen das nicht kostenlos. Also die Fernsehsender. Das heißt, wir müssen das bezahlen. Aber ansonsten ist das Original immer wertvoller. Also, heutige Prophetie, ihr Lieben, sollte nicht nur, sondern muss in eine andere Richtung laufen, als jetzt die Zukunft jemand vorauszusagen, was wie gesagt passieren darf und auch mal kann. In einer heutigen Prophetie muss immer Auferbauung, muss immer Ermutigung, ihr erinnert euch, Klammer auf, Ermahnung, Klammer zu, und Tröstung vorhanden sein. Ich wiederhole das, Auferbauung, Ermutigung, gegebenenfalls Ermahnung und Tröstung. Das ist der Auftrag prophetisch begabter Menschen heutzutage. Das. Woher kommen die Zweifel bezüglich dem Prophetischen eigentlich? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr Zweifel dem Prophetischen gegenüber. Wir, die wir so ein bisschen unterwegs sind, Armando Siebert, vielleicht kennen ihn einige von euch, den ich vor kurzem auf dem Mannheimer Hauptbahnhof traf. Wir kamen beide von unseren Diensten, haben uns dann im ICE unterhalten und so, das war schon schön. Und er erlebt das noch viel stärker als ich, weil er macht das vollzeitig und ich habe ja noch andere Aufgaben. Er erlebt das wirklich noch stärker, wie gesagt, als ich, wie die Gemeinden, nicht nur Deutschlands, wahrscheinlich Europas, dem Prophetischen gegenüber skeptisch sind. Und dafür gibt es Gründe. Aber wir wollen das mal herunterbrechen auf dich ganz persönlich. Wenn du da Zweifel hast, die ja berechtigt sind, womöglich, dann hör doch einfach mal zu. Erster Punkt, du glaubst generell nicht daran, dass Gott auch heute noch übernatürlich redet und wirkt. Generell nicht. Ist okay. Unsere mir sehr wichtigen, wundervollen, teuren, geliebten Geschwister in den baptistischen Gemeinden. Meine Frau und ich haben bei den Baptisten geheiratet vor 1763 Jahren. Nee, wann waren das? Also jedenfalls 1987. Die lehren das zwar langsam immer mehr, aber normalerweise nicht. Prophetie ist dort einfach kein Thema. Möge sich das ändern. Also, du glaubst generell nicht daran, dass Gott auch heute noch übernatürlich redet und wirkt. Okay. Zweiter Punkt, du hast nun mal eine Abneigung gegen die behaupten, von Gott Eindrücke bekommen zu können. Sie wirken auf dich zum Beispiel überheblich. Ist dein gutes Recht. Ich habe mich bisher gewehrt, da eine Kamera mitlaufen zu lassen, nicht hier, sondern generell, weil ich weiß, wie ich wirke. Wenn ich hier vorne stehe, das wirkt ganz schön. Und da kann natürlich so eine Meinung hochkommen, selbstverständlich. Aber alle die mich besser kennen und das Team dieser Gemeinde, das prophetische Team dieser Gemeinde, hat die Gelegenheit gehabt, mich 2014 von Januar bis Dezember recht gut kennenzulernen. Jetzt müssen Sie alle mal nach vorne kommen und was Nettes über mich sagen. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, da meint keiner mehr, dass ich überheblich bin, auch wenn ich so wirke. Wie heißt der Spruch? Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Okay. Also du hast generell eine Abneigung, weil sie auch so komisch wirken oder so. Besonders Propheten, also richtig im Amt sich befindende Propheten, sind anders als andere. Irgendwie merkwürdig. Und vielleicht dürfen sie das auch ein bisschen sein, weil sie hören immerhin Gott. Nächster Punkt, du kennst den Prophezeienden. Du kennst sein Leben, du kennst seine Schwächen. Und schon glaubst du ihm natürlich weniger. Verständlich. Ist doch klar. Ich habe das immer mal wieder erzählt. Meine Frau Maria, die herzlich grüßen lässt, die heute Abend nicht da ist. Ich habe dreimal in unseren jahrzehntelangen Ehezeit dreimal prophetische Worte bekommen. Mensch, habe ich mich gewehrt. Das ist nicht leicht, wenn du jemanden so gut kennst, dann zu prophezeien. Am leichtesten ist es, wenn du denjenigen nicht kennst. Ne, dann fließt das gut. Auch wenn du denjenigen kennst, das ist nicht leicht. Aber ich habe es diese drei Male, ich habe mich überwunden und sie hat mich auch nicht jedes Mal verhauen, also es war alles okay. Und das hat auch gesessen, weil es war echt von Gott. Aber niemals korrigierend oder so. Das sollen wir sowieso nicht tun. Nächster Punkt. Der Prophezeiende kennt dich. Er kennt dein Leben und er kennt deine Schwächen. Das ist auch nicht leicht. ihm zu vertrauen, auf deiner Seite, und dass er dir etwas sagt, ist auch nicht leicht. Das ist nicht leicht. Aber was ist schon leicht? Oder, nächster Punkt, der Prophezeiende erscheint dir nicht gesalbt oder bekannt genug zu sein. Der steht ja gar nicht im vollzeitigen Dienst. Nee, dann glaube ich dem nicht. Denn Gott hat ihn ja schließlich noch nicht in diese Position gebracht. Das hat ja seinen Grund. Dann, weiß ich auch nicht. Muss ich mal gucken, wo ich einen finde, der da so, der mir gefällt. Was du vergisst, ist, dass Gott durch jeden reden kann. Nächster Punkt. Du hast schlechte Erfahrungen mit diesen Leuten gemacht, zum Beispiel durch Manipulation. Das ist auch der Grund, warum in vielen Gemeinden, nicht nur in diesem Land, sondern überall, Gemeindeleiter so vorsichtig geworden sind, jemanden, der prophetisch begabt ist, einzuladen. Der hat nämlich seine Schäfchen manipuliert. Und das kannst du natürlich, gerade wenn du einen etwas bekannteren Namen hast, kannst du das richtig, richtig gut machen. Die glauben dir alles. Er hört ja von Gott. Oh, dann muss das ja wahr sein. Dann müssen wir das ja tun. Ist nicht so unbedingt unser Ruf hier in dieser Gemeinde, aber dann müssen wir das ja tun. Denn der Prophet von da und da, der hat ja gesagt. Dadurch haben sie schon ganze Gemeinden gespalten. Oder sind ganz kaputt gegangen. Furchtbar. Was erwartet diesen, ich nenne ihn mal Klammer auf, Klammer zu, oder besser gesagt Tüttelchen unten, Tüttelchen oben, Propheten, eines Tages im jüngsten Gericht? Also ich möchte das nicht erleben, was der da erlebt. Und ich muss es natürlich selber auch nicht tun. Ist ja klar. Nächster Punkt. Es ist nicht eingetroffen, was man dir prophezeit hat. Ist ja nicht eingetroffen. Der hat gesagt, der Herr spricht mit vielen R's. Der Herr spricht. Und dann sagst du, wow, der Herr hat gesprochen. Hey, cool, Afrika. Gut, ist nicht so mein Ding, ist so heiß da, aber ich gehe dahin. Du wirst eine Einladung bekommen und bis dahin wirst du auch keinen Rolli mehr brauchen. Dieser Bruder hier in der ersten Reihe. Wollte ich gerade sagen, dieser Schwester. Okay. So, und der braucht seinen Rolli immer noch. Der kommt noch eine schöne Zeitangabe innerhalb der nächsten 6 Monate. Und er braucht nach 6 Monaten immer noch seinen Rolli und die Einladung nach Afrika ist auch noch nicht gekommen. Ja, was war das denn? Nie wieder, und solche Sätze habe ich wirklich gehört, nie wieder werde ich über mir prophezeien lassen. Den hast du gründlich versaut. Gut, dass das bei Willi nicht passiert. Aber versteht ihr, das ist schlimm. Wenn das jetzt Willi betreffen würde, es war keine Prophetie, das war nur ein Predigeropfer jetzt, okay? Aber wenn das jetzt stimmen würde, was müsste Willi tun? Jetzt höre ich natürlich 24 Vorschläge, mehr so in euch drin. Er müsste diese Prophetie umbeten. Nicht umbeten, sondern umbeten. Er müsste sagen, Herr, wenn das von dir war, brauche ich mehrere Wunder. Erstens, ich kenne keinen in Afrika, der mich einlädt. Zweitens, mit dem Rolli will ich einfach nicht da in dieses Flugzeug da rauf. Ich will gar keinen Rolli mehr. In Afrika soll ich ja irgendwas tun, also muss ich wieder gut reden können. Der Arme hat ja da noch, aber nicht mehr lange, hoffe ich, ein Problem. Versteht ihr? Aber er müsste das umbeten und müsste sagen, Herr, wenn das wirklich dein Wille ist, dann mach, dass es eintrifft. Er muss das prüfen. Nicht wir. Aber ich glaube, da komme ich gleich noch zu. Wie gesagt, ihr seid geduldig, aber ihr müsst ja auch noch eine Stunde warten. So. Nein, wenn du eine Prophetie bekommen hast und das hat zu dir gesprochen, ich meine, das fühlt man doch. Wow, das war für mich. Dann ist es deine Aufgabe, das zu umbeten. Herr, sprich, sag es mir ein zweites Mal. Gib mir am besten noch eine Bestätigung durch Carmen. Oder wen du dafür auch immer nehmen willst. Aber ich brauche eine Bestätigung. Oder einen Traum. Oder eine Vision. Wie ich ohne Rolli durch die schwarzafrikanische Savanne renne. Ich hoffe, die Savanne ist in Afrika, aber ich glaube ja. Dann will ich das auch sehen. Und wenn dann der Herr nichts tut, dann ist Willi froh, weil in Afrika ist es wirklich heiß. Dann hat er was anderes vor. Willi, danke, dass du mein Opfer sein durftest. Wir lieben uns. Also, der Punkt war, es ist nicht eingetroffen, was man dir prophezeit hat. Das kann Ablehnung in dir hervorrufen. Wenn das aber geschieht, bete dafür. Ist schon 20 Jahre her. Na und? Ja, aber der kann doch nicht vor 20 Jahren mir was sagen, was erst in 20 Jahren vielleicht geschehen soll. Und der Herr sagt, doch. Okay, dann... Wie alt bin ich denn dann? 105, okay. Nächster und letzter Punkt an dieser Stelle. Das ist wieder ein tolles Deutsch. Du bist von deinen Leitern anders gelehrt worden, nicht hier, sondern ich meine jetzt woanders, oder hast geglaubt, was andere dir im Laufe der Zeit vermittelt haben. Deshalb bist du skeptisch gegenüber Prophetie. Ist doch logisch. Wenn wir nicht in so einer Gemeinde 8 Jahre lang groß geworden waren, Sabine war ja auch dort, und wir dort viel über Prophetie erfahren hätten und über Evangelisation, wie gesagt, wir waren auf den Straßen Hamburgs unterwegs und so, dann würden wir das alles nicht wissen. Und wenn jemand sagt, du brauchst heute irgendeine Kirche, ach ja, in Nordrhein-Westfalen, also Evangelische Landeskirche in Nordrhein-Westfalen, hat gerade gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Kirche, Moslems zu evangelisieren. Ja, meine Güte, wen denn sonst? Denn die kommen doch gerade alle von Gott geschickt in unser Land. Nun sind sie doch da. Wenn wir nicht hingehen, schickt er sie hierher. Ja, aber mein Arbeitsplatz. Was hat denn dein Arbeitsplatz, der von Gott gegeben wurde, mit den Armen da zu tun, die da jetzt gerade alle hier und so? Hat wirklich jemand gesagt. Gott, ich weiß, ich sollte da mal irgendwo, ich weiß nicht, war es Afghanistan oder Irak oder so, hingehen, bin ich nicht gegangen, jetzt kommen die alle hierher, jetzt habe ich gut zu tun. Okay, also, das ist kein Zufall, dass gerade so eine Welle hier nach Europa hineinrauscht, von kostbaren Seelen, kostbare Seelen. Bitte haben wir doch keine Angst vor Arbeitsplätzen. Ja, und wenn die mir mein zweites Zimmer wegnehmen, das soll nämlich dann konfisziert werden für und so weiter. Ich habe ja nur 2 Zimmer. Und den Satz darfst du selber zu Ende formen jetzt. Okay. Gott ist mit dir, denn du bist ein geliebtes Gotteskind. Alle sagen jetzt mal nach, ich bin ein Gotteskind. Also bis zur 5. Reihe habe ich was gehört, das war gut. Aber wollen wir das nochmal? Jetzt hat man das da hinten sogar, glaube ich, gehört. Okay, und gesagt, das bist du. Das bist du wirklich. Ein geliebtes Gotteskind. Er wird dir doch nicht etwas weggeben, womit er dich jahrelang, viele Monate lang, ein paar Wochen lang bereits gesegnet hat. Das nimmt er dir doch nicht wieder weg. Wenn Christen Angst haben, ich habe jetzt mit meinem Sohn gesprochen, wir waren Bowlen, ich habe immer noch Muskelkater, und hinterher schön Eis essen, damit das alles wieder in Gang kommt. Und Er geht in die Arche Elmshorn und sagt, und unser Pastor, sagt er, Hans-Peter Mommsen oder Pitt Mommsen, manche werden ihn kennen, der sagt, also das ist ein Gottesgeschenk, dass die jetzt alle hier reinkommen, wir wollen ihnen helfen und unterstützen und so. Aber was ist, wenn die uns hier alle Arbeit wegnehmen und unsere Wohnungen wegnehmen? Und so. Ich sage, na, dann wohnen wir eben halt in Zelten. Dann wohnen wir eben halt in Zelten und die haben unsere Wohnung. Nein, Spaß, das ist natürlich nicht so. Wenn Gottes Kinder Angst haben vor dieser Situation, die gerade geschieht, dann sollten sie ihr Verhältnis zu Gott überprüfen, zu dem Geber aller Gaben. Also ein bisschen mulmig ist mir auch, wenn ich noch 14.500 nur alleine am letzten Wochenende nach Österreich rein, aber die kommen ja alle zu uns. 14.500 an einem Wochenende. Da kann ich auch sagen, ups. Aber mein Vertrauen in unseren Gott ist größer als irgendwelche Fluten von Wellen, die es übrigens immer gab, als die Amalekiter wieder mal Israel überrannt hatten oder dabei waren zu überrennen, hat Gott gesagt, das ist doch kein Problem. Nimm dir mal 300, nachdem aber 10.000 vorher, die kannst du nach Hause schicken, die kannst du nach Hause, ich kürze es ab. Und 300 sind übrig, 300 gegen geschätzte 30.000. Für Gott war das kein Problem. Was sind denn diese 1 Million Flüchtlinge gegen uns 80 Millionen Volk? Oh Mann. Okay, aber ich kann mich da ereifern, das tue ich jetzt aber nicht, weil wir wollen ja vorankommen. Seht es mir bitte nach. Diesen Part bitte löschen aus dem... Nein, Spaß, Spaß. Guck. Nein, war Spaß. Lass drauf, ist okay. Denn wir lieben die Menschen. Auch die, als ich die jetzt noch ganz kurz dazu, als ich die jetzt da wirklich durch diesen Graben, vielleicht haben es einige von euch gesehen, da an der serbisch-kroatischen Grenze sind die durch so einen Wassergraben fast getaucht, kann man schon fast sagen, bis hierhin. Ich habe gedacht, das können die gar nicht überlebt haben. Das ist kalt. Das Wasser hatte geschätzte 5 oder 10, lass es 10 Grad gehabt haben. 500 Meter weiter hast du Eis an den Zapfen. Na, ihr wisst was. Da hast du Zapfen am Eis. Nee, das geht auch nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Mensch, das war eiskalt. Die müssen eine Lungenentzündung bekommen haben. Aber es gab wahrscheinlich keinen anderen Weg als durch diesen Graben da. Oh, wie furchtbar. Also allein da wuchs mein Herz schon wieder in Mitleid, ey. Und die unser Land Böses wollen, die kriegt Gott auch noch in den Griff. Und durch die Gebete, die du betest, weil du die Macht des Heiligen Geistes in dir hast, werden die etwas gegen unser Land unternehmen wollen, stoppen. Du wirst es stoppen. In dem Namen Jesu wirst du sagen, dass diese Welle, und jetzt geistliche Welle, wird dieses Land nicht überrollen. Denn der in der Welt ist, ist was? Kleiner als der in uns ist. Das wollen wir mal ergreifen. Wenn ihr jetzt nichts behalten habt von Prophetie heute, dann nehmt das wenigstens mit, okay? Nein, du bist derjenige, ich kann zum Glück die Uhr nicht erkennen, aber ihr müsst mit weißen Taschentüchern, aber aus Stoff, müsst ihr wedeln, damit ich sehe, dass ich aufhören muss, okay? Jetzt hat keiner zum Glück ein weißes Taschentuch aus Stoff mit. Du bist derjenige, der alle gemachten Aussagen prüfen muss, nicht der Prophezeiende. Du musst sie prüfen, die Aussagen, die gemacht wurden. Afrika, ist das dran? Und so. Du! Herr, was bedeutet das? Ist das von dir? Ist das rechtens? Ist das uns? Okay? Dazu passt 1. Thessalonicher 5, 19. Biene, du bist schon wieder dran. Du bist dabei. Das wusstest du aber nicht schon vorher, ne? Das war prophetisch sonst. Den Geist dämpft nicht. Den Heiligen Geist drückt nicht. Verbietet ihm nicht, dass er reden möge. Also, den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Das sind deutliche Aussagen unseres Herrn. Prüft aber alles, und deswegen passt das gut zu dem Vorhergesagten, und das Gute davon behaltet. Unser Bruder hatte heute während unseres Vortreffens den gleichen Eindruck, ich solle das weitergeben. Zum Glück stand es hier schon, sonst hätte ich es vielleicht doch vergessen. Okay, prüft aber alles innerhalb dieser Prophetie und das Gute davon behalte. Warum denn? Sag mal, das Gute behalten, das bedeutet ja, dass da auch nicht Gutes drin war, was der mir prophezeit hat. Darf man drüber nachdenken, ne? Stimmt überhaupt, das Gute behaltet. Also das, was der Wahrheit entspricht, das soll ich behalten. Aha. Warum? Warum ist das so? Weil niemand, absolut niemand, der dir prophezeit, auch heute, wenn du Lust hast, hier nach vorne kommst, setz dich mit in eine der Gruppen. Wir haben 4, 5 Gruppen und dann lässt du dir dienen. Aber niemand hat vom ersten Satz an bis zum Schluss immer vollends den Heiligen Geist erwischt. Also die Inhalte des Geistes erwischt. Niemand. Ach so, und ich dachte, die reden immer so vom ersten Satz bis zum Endesatz Wort Gottes. Das, jetzt bin ich aber empört. Das habe ich jetzt wirklich gedacht. Tut mir leid. Ist nicht so. Wir sind fehlerhaft. Was wir tun, ist alles Stückwerk. Deswegen die Aufgabe an jeden von euch, prüft. Prüft, was gesagt wurde. Deswegen schreiben hier welche mit. Und wenn du ein Smartphone hast mit einer Aufnahmemöglichkeit, dann, du wirst danach gefragt werden, dann kannst du das demjenigen geben und der nimmt das, was er dir sagt, auf. So schön ist das heute, dass man alles dann zu Hause nochmal anhören kann. Mensch, ist das ein Quatsch, sagst du denn. Aber wetten, dass du das nicht sagen wirst? 100% nicht, weil ich kenne dieses Team inzwischen. Im Januar sind das schon 2 Jahre, die Zeit vergeht echt. Irgendjemand dreht an der Uhr. Dazu noch ganz kurz Römer 12, Vers 2 und dann sind wir auch tatsächlich bald fertig. Wenn das ein Prediger sagt, das passiert unserem Pastor ja auch, dann dauert es nur noch so 32 Minuten so. Nein, ernsthaft. Römer 12, Vers 2. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinne, der Sinne, des Sinnes, ja, hier fehlt ein Buchstabe, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, Doppelpunkt, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also wodurch kann dein Sinn, dein Denken erneuert werden? Klar, durch das Lesen der Bibel, durch das Hören von Predigten, die aus dem Wort Gottes stammen, aber eben halt auch durch das Reden von prophetisch Begabten. Wenn du das Gesagte prüfst, kann es sein, dass du erkennst, was der Wille deines Gottes ist. Also wenn du prophetische Worte bekommst, kann es sein, dass du erkennst, was der Wille deines Gottes für dich ist. Wonach du dich vielleicht schon so lange sehnst. Und ihr Lieben, dabei wird und auch will dir der Herr helfen. Und dazu benutzt er nun mal Menschen. Wie ich schon sagte, die zwar fehlerhaft sind, aber dennoch im Heiligen Geist dir helfen wollen. Prophetie ist immer ein Hilfsangebot. Sie will dich auferbauen. Sie will dich ermutigen, manchmal auch ein bisschen ermahnen und sie will dich trösten. Also wenn du willst, lass dir dienen. Es könnte ein Zeichen von Demut oder gar Hunger nach mehr von Gott sein. Amen.